Grüezi miteinander.
Hallo.
Neue Woche, neues Glück, heisst so schön bei uns im Blicksport-Podcast.
Pro und Contra heisst der Podcast, genau. Wir haben Themen. Und zwar folgende.
Einer, der mit Flaschen wirft.
Mehrere Leute, die verrückt sind, weil plötzlich im Fußball das gemacht soll werden, was alle anderen eh schon machen, aber das geht ja nicht. Und dann apropos Fußball, gibt es Fans, die versuchen auf billige Art und Weise an Liebli zu kommen von ihren Stars. Und die Formel 1 beschäftigt uns auch.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Ja, da sind wir.
Lassen wir los.
Los geht's. Campervans erleben einen Hype, der bisher ungesehen ist. Hast du mir vorher gerade vorgelesen? Wieso weißt du das erstens?
Das ist in einer Mail gestanden.
Und zweitens, ist das eine gesicherte Information? Oder versucht uns da jemand alte Wein in neue Schläuche zu verkaufen, wie man so schön sagt? Und wieso eigentlich in Schläuche? Wir haben mittlerweile doch bessere Technologie.
Ja, jetzt überfragst du mich. Das habe ich irgendwo gesehen, sogar als Headline über eine Mail. Campervans.
Okay.
Gut.
Ja, ich meine, wieso nicht?
Ja, wieso nicht? Wir müssen einfach schauen, wo sie hinfahren.
Die Saison fängt jetzt an, so im Frühling.
Campervans.
Kann man den Campervan mal vornehmen und wieso ein Van? Das sind einfach Camper. Also, das sind die Kleinen wahrscheinlich, oder? Also Camper ist für mich so einer, der so eine Alkove hat, wo man oben an der Führerkabine kann schlafen. Und dann der Campervan ist wahrscheinlich so der, was ist das, ein Bulli, VW.
Die, ich wollte sagen, einfach
die Surferbus.
Ein VW-Bus, mehr oder weniger.
Ja, wahrscheinlich ist das.
Ja. Ich habe letztens so einen gesehen, so einen Bulli. Mhm. Und bin erstaunt gewesen, wie klein das die tatsächlich sind. Also
die Alten.
Die Alten, ja.
Die heute also, sind natürlich immens.
Die kannst du unter den Arm nehmen, die sind kleiner als ein Golf.
Schade.
Eigentlich.
Schon.
Platz,
was einfach die länger. Haben, ja.
Nicht viel, nein.
Aber da hat es auch noch die gegeben mit dem aufklappbaren Dach.
Ja,
oder?
Gut, ja.
Wo man sich gefragt hat, ob das wirklich eine gute Idee ist, sich dort, ja, wir haben dort oben eigentlich geschlafen. Oder ist das einfach, dass man nicht stehen kann?
Das weiss ich nicht. Aber man hat ja auch umbauen, oder? Also ich hatte einen Skura-Kollegen, der VW-Büsli hatte, die waren mehr am Umbauen gewesen, als etwas anderes. Bis dann irgendwie mit Surfer-Dude und haben sie wollen sein.
Eben, genau.
Haben wir gefragt, dass gehst nachher an den Wallensee go windsurfen und hast das Gefühl, du bist ein Surfer, dude. Nichts Schlimmes als der Wallensee, wenn du den siehst, wenn vorbeifahren. Also,
der sieht vor allem sehr kalt aus, immer.
Ja,
es gibt keine Tage im Jahr, wo der nicht kalt aussieht.
Darum habe ich gedacht, ja gut, machen wir das. Ja, verzicht auf die Camper-Vans, das hat man nie.
Ich glaube, das sind immer ein bisschen, also die, ich finde so Büsli-Umbau-Menschen immer ein bisschen unangenehm. Das ist jetzt eine sehr unsachliche Haltung. Aber irgendwie, weiss nicht, wahrscheinlich gibt es in meinem Umfeld auch so geheime Büsli-Umbaumenschen, die nicht zu dem stehen oder wo das noch nie öffentlich gemacht haben. Dann muss ich mich jetzt wahrscheinlich wortreich schon entschuldigen. Aber irgendwie, es fühlt sich für mich, weiss nicht, Aufwand und Ertrag, schwierig. Und dann, das sind dann vor allem noch die, die am besten, das ist dann die Steigerung noch, umbauen und nachher in der blauen Zone mit der Anwohnerparkkarte abstellen. Und aber irgendwie zweimal im Jahr bewegen. Das relativ grosse Gefährt, das überhaupt nichts verloren hat in einer blauen Zone, die eigentlich dafür da sein, dass man kommen und gehen kann. Und ja, ist einfach der feste Parkplatz auf
ja,
subventionierte
gut,
Kosten, Staatskosten. Frechheit, sage ich da.
Ah, schon.
Ja.
Gut, so fest würde ich mich über das nicht aufregen.
Du merkst,
ich
bin.
Besonders, wenn blaue es
wirklich Zonennutzer.
Ein Bulli ist, wenn es ein VW-Bulli ist, wirklich ein alter, dann nimmt er dann nicht viel Platz weg. Also wenn man den wirklich mal neben das Auto, also das Auto herstellt, dann sieht man einen Kleinwagen. Mehr nicht. Eigentlich erstaunlich.
Ah, schon länger, oder? Nicht?
Nein, eigentlich nicht. Gut, also die Originalen, die wirklich gut. Alt, das hat sie dann nachher gemerkt, wahrscheinlich auch, dass Platzbedürfnisse auch grösser werden. Vor allem, wenn man einen Haufen Surfbretter will drauf und drei packen, dann wird es irgendwann knapp. Aber für mich, die ganze Surfkultur hat schon irgendwo Bezug zum Meer, muss ich sagen, wo die richtigen Wellen sind. So, das Windsurfen, finde ich. Das ist Geschmackssache. Soll jeder machen, was er will, aber.
Der Herr Kessler ist heute Konkordant, lässt sich nicht auf die Äste raus.
Nein, empfindlich bin ich nur, wenn es mir irgendwelche Schrauben im Pneu...
Du bist also Schrauben eingefahren?
Ich bin über eine Schraube gefahren, obwohl ich gar nicht in der Nähe vom neuen ZSC-Stadion unterwegs gewesen bin. Wo so eine Schraube regnet. Ganz billiger Witz.
Aber nicht unlustig.
Aber ich habe dann gelernt, man soll auf keinen Fall selber an dieser Schraube rumhantieren.
Wenn sie drin steckt.
Ja.
Ist das wie wenn man ein Messer, also man kennt es, das Messer in die Arme bekommt. Das sollte man sie auch nicht rausnehmen, weil sonst irgendwie das Blut nur noch so rauspumpt.
Ja, das ist Begründung ist, dass die Luft dann entweicht. Was noch das Sinn macht.
Absolut sinnvoll.
Wobei ich habe nicht gewusst, ist es nur, vielleicht war es nur eine Mutter, die es dann im Profil quasi festgesetzt hat. Und habe gleich Trauma genottert, aber dann habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, steckt mehr dahinter, als nur, was man an der Oberfläche sieht. Mhm. Und dann bin ich aber zu meinem Garagist vom Vertrauen. VW haben wir ja schon genannt vorher, also dürfen wir es jetzt auch nochmal sagen.
Ja, aber
wirklich, also wirklich.
Gibt sicher auch gute
man hat immer Angst.
Garagisten,
ja, ja, Volvo. Mehr aus, nein. Jetzt bleiben wir beim Thema. Wirklich erstklassiger Service. Man kommt her, es wird festgestellt, was ist. Dann wird erstens mal gesagt, der Pneu läuft selbstverständlich über ihren Service, über ihr Paket, das sie da haben, kostet nichts. Und der Ersatzwagen bis am nächsten Tag gibt es auch noch gratis.
Mazda macht das auch gut.
Weiss ich nicht.
Skoda.
Man ist gut Jeep. Betreut in Dübendorf.
Sehr gut, das beruhigt mich zu hören. Nein, ist auch schön, hast es.
Nein, das darf ich auch mal weitergeben.
Absolut.
Die Serviceleistung absolut. Stimmt von einem Unternehmen, muss man sagen. Das ist ja nicht immer garantiert.
Das muss man sagen, nein. Aber ja. Bei Autogaragen, fairerweise, bis jetzt vor allem gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, an was das liegt. Vielleicht an der Autogarage. Die wissen, dass sie...
An der Marke kann es eigentlich nicht liegen. Es liegt an den Leuten, die den Service bieten. Und natürlich am Management, wo erpicht ist. Dass eben der Kundenservice auch wichtig ist. Mm. Und der ist, wie gesagt, lassen wir das jetzt.
Ausgezeichnet. Aber also,
lieber
das ist schauen, der Stand man, beim ZSC-Stadion.
Dass man nicht über eine Schraube fährt, wo man liegt. Der Stand ist der, dass
Swiss Life sich Arena
der Bau leicht verzögert, was ja eigentlich nichts Überraschendes ist bei einem
das ist üblich.
Bauvorhaben. Mhm. Aber nicht so, dass es gefährlich wird. Also der ZSC muss ein paar Heimspiele auswärts austragen, was wieder auch nicht sehr viel Sinn macht, wenn man das sagt, sondern zuerst einen Haufen Auswärtsspiel austragen. Weil die Heimspiele treten dann tatsächlich im eigenen Stadion aus, wie es der Name auch sagt. Aber vor allem Auswärtsspiel am Anfang, weil sich der Bau verzögert. Ist auch nichts ausgewöhnlich. Es hat Lausanne zum Beispiel genau gleich gehabt. Fribourg zum Teil, weil halt noch gebaut worden ist. Also
ja.
Nichts Skandalöses.
Ein kleiner Unterschied, dass man beim ZSC sich, glaube ich, sehr viel Mühe gegeben hat, dass sicher rechtzeitig fertig wird.
Ja.
Dass es ja eigentlich auch eine Organisation ist, die den Namen verdient hat, weil sie gut organisiert ist.
Und man muss sagen, mit dem Bau selber hat der ZSC nichts zu tun.
Das ist, hat irgendjemand anders verbockt mit diesen Schrauben.
Ja, Materialfehler. Eben, es kann viel schief gehen bei einem Bauprojekt.
Und absolut.
Verzögerungen gibt es fast immer.
Absolut. Ich bin jetzt gerade gezügelt, Tiefgarage, apropos ein Parkplatzthema verfolgt uns, hat man jetzt gemerkt, dass man noch muss Dämmung einbauen unten in. Das ist noch lustig. Ist ja.
Aber mit den Parkhäusern haben sie scheinbar ein Problem. Bei mir in Oerlikon, gerade neben dem Bahnhof, hat es ein Parkhaus, das eigentlich mehr geschlossen ist als off. Und da hat so gelbe Stützpfeiler müssen zusätzlich montieren, weil offensichtlich mit der Statik etwas nicht
funktioniert. Das sind sehr schwere Autos im oberen Stock. Das sind so VW-Bullis.
Die dürfen.
Wo?
Im oberen Stock.
Dürfen?
Ja, es hat nur zwei. So hoch so, ist es nicht. Aber wenn du die Statik nicht herbringst, dann wird es von mir aus sehr schwierig. Also, das sollte möglich sein, heutzutage.
Gut.
Jetzt müssen wir irgendwie, den Bogen schlagen.
Machen eine Überleitung.
Zum Christian Wohlwend,
der ja.
Nicht mit Schrauben geworfen hat, aber mindestens mit Wasserflaschen.
Wasserwerfer Wohlwend eigentlich.
Genau, nach einem Entscheid, wo man sich darf den Kopf drüber zerbrechen oder sich auch an der Stirn kratzen. Sonntagabend, Playoff-Spiel Nummer 2 zwischen Davos und Zug, 58. Minute oder 57 gegen etwas, kommt 2 Minuten vor Schluss gefühlt. Strafe gegen den Jesse Zgracken wegen Stockschlag, heisst dann das Offizialdelikt. Stockschlag hat leicht nachgestochen beim Leo Cennoni mit einer Hand, nur so leicht, eben um zu zeigen, ich bin noch da. Gibt 2 Minuten, nachher gibt es ein Goal. Riesiger Protest und Entrüstung. Und das hat dann dazu geführt, dass Christian Wohlwend eben mit, glaube ich, 3 Massenflaschen.
Insgesamt 3 Flaschen hat er Wut entbrannt. Zuerst hat er mit dem Ellbogen, ich weiß nicht, ob zuerst die Abfrage ist mir nicht ganz klar. Einer ist noch nach hinten geschlagen mit dem Ellbogen gegen die, was ist es? LED-Wand oder so, die hinter der HCD-Bank angebracht ist mittlerweile. Und dachte, macht er jetzt da etwas kaputt? Das wäre schade. Und dann die Flasche aufs Eis pfeffert. Ja, und hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Also, was man zuerst muss klären, die Strafe ist natürlich absoluter Blödsinn. Wir haben vor einer Woche über Schiedsrichterleistungen hier geredet in diesen Playoffs und zum Teil ein bisschen die Stirn gerunzelt. Und ja, also natürlich kann man die streng nach Regelbuch geben, weil man sollte das nicht machen, aber das ist jetzt das ist wie rechts abbiegen mit dem Velo am Rotlicht, wenn nichts kommt. Das macht man und es sagt nie irgendjemand etwas, auch wenn es in der Theorie verboten ist.
Gut, die Velofahrer bei uns machen noch mehr als nur rechts.
Genau, aber jetzt kommen wir wieder vom Thema ab. Achtung.
Nein. Ist aber lustig.
Absolut. Wo sind wir gewesen? Bei dem bisschen draufhauen, das ist so etwas völlig, das ist internalisiert beim Eishockey-Spieler. Das macht man einfach. Es könnte ja auch sein, dass der Giannoni im letzten Moment noch irgendwie den Böck gleich noch freigibt und dann bist du dort. Also, ja, ist eine Szene, kein Mensch hat sich aufgeregt, wenn es einfach weitergelaufen wäre.
Ja, oder? Logisch, ja. Das haben auch alle erwartet. Ja. Das hat man an der Reaktion der Zuger gesehen. Die haben ja auch irgendwie Fragen geschaut.
Nein, das hat kein Mensch verstanden.
Das wird Strafe geben jetzt. Das hat, glaube ich, auch der Giannoni nicht begriffen.
Also, das ist zum Etablieren, das ist ja eine sehr, sehr streitbare Szene in einer entscheidenden Spielsituation, wo ja. Man muss sagen, wenn man sonst davor hat, irgendwie von Game Management, was ich als Unwort finde, bei den Schiedsrichter, ja, also das ist das Gegenteil irgendwie von Fingerspitzengefühl mindestens gewesen. Wenn man sonst sagt, man soll das Spiel nicht entscheiden als Schiri und dann pfeift man so etwas. Also das, ja, das kann eigentlich niemand gut finden.
Nein, das ist auch nicht gut für das Spiel, abgesehen von dem, weil es vom eigentlichen Thema ablenkt. Und das ist immer ein bisschen das, was einem ärgert, wenn die Schiedsrichter zum Thema werden. Und vielfach sind es nicht schuld, dann diskutiert man einfach über die Auslegung von der Regeln, ob es jetzt streng war oder nicht. Aber das ist tatsächlich völlig unnötig gewesen, um die Strafe, weil es ist niemandem etwas passiert, oder? Also wenn einer 2 Minuten vor Schluss ein schweres Foul begeht, logischerweise, was sie beistellen, und dann gibt es halt auch mal eine Penalty.
Ja.
Das ist alles verständlich, aber das hat tatsächlich auch mit dem Spiel nichts zu tun gehabt. Es ist niemand irgendwie von einer Chance abgehalten worden. Es ist niemand verletzt worden. Der Leo hat einen leichten Schlag auf den Fänger gekriegt, den er kaum gespürt hat. Er hat gemerkt, es ist etwas, aber
ja, der rechnet ja halb damit, dass dort etwas
kommt. Also es gibt natürlich, man kann sagen, ja, es ist schlau ist es nicht gewesen, um zu kranken. Es gibt die Stochereien, wenn ein Scrum ist vor dem Goal, mehrere Spieler dort sind, dann passiert das, dann sagt niemand etwas. In dem Fall ist er allein auf den Goalie zugefahren, ist niemand rum gewesen. Gleichzeitig unnötig von beiden Seiten, dass man die Strafe pfeift, dass er das macht. Gib dem Schiedsrichter nicht die Chance, zum Strafe zu pfeifen. Das ist ein bisschen das, was man einmal sagt. Und dann aber was macht er dort vorne? 2 Minuten Verschluss zu Kraken.
Jesse zu Kraken ist ja der Mann von diesen Playoffs.
Gehen vorchecken ist irgendwie auch nicht.
Ach, der hat jetzt gemerkt, dass er eine Art Scharfschütze ist. Nachdem er in der Viertelfinalserie 2-mal in entscheidenden Match getroffen hat und dann noch schön erschüttert.
Ja, aber
schön.
Eben, wie du sagst, ein Scharfschütze, das bedeutet, Distanz ist involviert und nicht ein Meter vor dem Goalie hätte. Da müsste es der Eigen sein, dann macht es wieder Sinn. Aber dort vorne ist er fehl am Platz.
Er hat wahrscheinlich gedacht, jetzt mein Repertoire ist schon unerwartet um die eine neue Fähigkeit erweitert worden. Vielleicht habe ich noch viel mehr Potenzial, wo wir bis jetzt nur haben können erahnen. Und darum versuche ich es jetzt. Aber ich glaube, das lenkt vom Thema ab. Also was wir eigentlich etablieren wollen, ist, die Strafe ist Blödsinn. Fertig. Und dann gibt es die Situation, also gibt es ein Powerplay, dann schießt der EV-Zug Siegesgoal. Jetzt kann man sagen, gut, du kannst versuchen, das Goal noch zu verhindern als HCD, logisch. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Und dann, ja, man muss es so deutlich sagen, dann rastet der Christian Wohlwend aus und wirft mit drei Flaschen in einem super taktierten Abstand um sich. Ja, und jetzt fragen wir uns, was zum Teufel?
Ja, oder auch nicht. Also, alle wünschen sich immer Emotionen, vor allem wenn die Playoffs... Für die Liga ist es gut, ganz klar, es gibt Aufmerksamkeit. Und es ist niemandem etwas passiert. Was man muss herausfinden ist, wie bestraft man den jetzt dafür? Klar, das Verstoß gegen die Verhaltensregeln. Buss, eine Sperre, ich weiss es nicht, da wird das richtige Mass nicht finden, weil das finden sie nicht immer. Irgendetwas wird es geben. Ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich habe es gern, wenn etwas läuft, außer es wird jemand verletzt. Dann finde ich es nicht lustig. Logischerweise nicht lustig, aber das finde ich jetzt eigentlich harmlos. Wir haben ein bisschen Tendenz, um uns zu fest an einen Amerikaner orientieren, im Moment sehr grosse Mühe haben, noch einschätzen zu können, was man noch darf und was nicht. Und wenn man alle Emotionen abstellt im Sport, dann wird es tröge, muss ich ehrlich sagen. Also Leute, die sich zusammenreissen müssen, das nicht das Falsche sagen oder einmal ausdickend, wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass niemand verletzt wird. Also drei Plastikflaschen, die auf das Eis fliegen, finde ich an und für sich noch witzig. Es ist, man kann sagen, ja, man sollte es nicht machen, aber warum nicht? Man schreit nach Emotionen, da läuft nichts, dann läuft mal etwas. Nichts Schlimmes, meiner Meinung nach. Und es gibt zwar auch Leute, die sagen, es ist nicht so schlimm, aber die allermeisten ereifern sich dann wahnsinnig und so verhaltet man sich doch nicht. Kein Vorbild, für wer soll ein Vorbild sein? Er ist Trainer, regt sich auf über die Strafe, dass er den Match verloren hat. Das finde ich absolut verständlich, wie sich das dann äußert. Was mich gestört hat daran ist, dass man jetzt wirklich intensiver noch, als wir über die Strafe diskutiert und über die Schiedsrichter, redet man über den Wohlwend. Aber vielleicht ist das auch gewollt. Also vielleicht hat er gedacht, nach dem Spiel, jetzt haben wir das verloren, steht 2-0, jetzt muss ich von unserem Spiel mehr oder weniger ablenken vielleicht oder die Aufmerksamkeit, das wo hinlenken, wo es nicht mehr mit dem Spiel etwas zu tun hat und die Spieler können sich dann quasi im Hintergrund wieder sammeln, neue Energie tanken. Alles möglich. Also er hat schon mal bewiesen, dass er uns kann Lügen strafen, wo wir vielleicht nicht alle, aber einen Haufen gesagt haben, man tut nicht den eigenen Goalie so kritisieren.
Dann, oder das Sandro Aeschlin mal im Viertelfinale kritisiert hat, nach einem 0-3 Rückstand nach Match. Genau. Und dann hat man einen Shutout gefeiert
und ein Shutout und
vier Siege daran mitgeschafft, dass man nachher eine Serie noch kehrt. Aber gut, also ich bin einer von denen, der sich reifert über so eine Szene, weil also, es tut mir leid. Emotionen sind ja etwas Gutes oder Gefühl. Ich weiß gar nicht, warum man immer von Emotionen redet. Es tönt einfach besser. Da gehen die Emotionen hoch. Also, dass der Christian Wohlwend enttäuscht ist in dieser Situation und sich nervt, das ist klar. Wie wir vorhin gesagt haben, das ist keine Strafe, was da gepfiffen worden ist. Also, in 99 von 100 Fällen ist es keine. Und wahrscheinlich ist das noch tief angesetzt. Also, das macht man nicht als Schiedsrichter die Strafe. So weit sind wir uns alle einig. Aber das nachher als Trainer, also erstens musst du dich ja darauf einstellen. Du hast nachher irgendwie, sind mindestens 2 bis 3, 4 Minuten Zeit liegen zwischen dem Aussprechen von dieser Strafe, wo man sich darüber aufregen darf, bis zum Goal. Und nachher, also würde ich mindestens damit rechnen, dass in irgendeiner Form versuchst, einen Plan zu haben. Wie kommen wir in diesen 15 Sekunden oder was auch immer, wo uns noch bleiben, zurück? Dass du nachher noch anfängst mit Gegenständen um dich schmeissen. Also es hat für mich etwas, entweder ist es irgendwie auf der Stufe Wrestling, wo man einfach sagt, gut, das ist Spektakel, man bietet den Leuten etwas, am Schluss kumpelt noch einer irgendwie vom Ringecken auf einen Tisch oben runter und Hauptsache es macht Spass. kann man so sehen. Gleichzeitig die Gegenstände, also was will er denn? Was hat das Gefühl, was passiert? Ist irgendwie machtlos? Und ich glaube, es gehört auch zum Sport, dass man in der Lage ist, die Machtlosigkeit, die man dem Schiedsrichter gegenüber hat, in irgendeiner Form zu kanalisieren. Und ich glaube, dort ist man selbstverständlich ein Vorbild für alle, die zuschauen. Also wir reden bei irgendwelchen Neymars von dieser Welt davon, dass auf dem Pausenplatz 5-jährige Schwalben machen, weil sie das im Fernsehen sehen, oder? Dass das sich irgendwie im Sport festsetzt. Das Gleiche gilt irgendwo da auch. Also, wenn ich als jungen Trainer mir anschauen, wie andere Trainer arbeiten. Und das ist einer davon, in der Schweiz ist er einer von den Prominenten, also ist einer von den prominentesten Schweizer Trainer, so muss ich es formulieren. Der ja bewiesen hat, dass er etwas drauf hat. Also, da habe ich schon Mühe damit. Und wenn man dann noch die zusätzliche Ebene auftut, dass man den Leuten sagt, bitte hört doch auf, bei jedem Entscheid, der euch nicht passt, auf den Zuschauerrang Sachen aufs Eis zu schmeißen.
Ja, aber dann, wie viel Mal passiert das? Praktisch in jedem Spiel. Also
ja,
jeder, der jemals irgendetwas aufs Eis geworfen hat, muss sich aus dieser Diskussion fernhalten.
Darum darf ich ja mitreden, weil mir erschließt sich das auch nicht. Warum schießt man etwas
aufs Eis? Wer soll den ersten Stein werfen denn?
Man sollte eben nichts schmeißen. Das ist ja der Punkt. Kein Stein, keine Flasche,
halt
gar nichts.
Absolut richtig, ja. Ich finde auch, im angelsächsischen Raum verhält man sich meiner Meinung nach richtig beim Sport. Also man ist relativ dezent, fast schon langweilig. Aber zum Beispiel Fußball in England finde ich viel angenehmer zum Schauen, als den Selbstdarsteller zuzuschauen, die zum Teil noch gar nicht auf das Spiel schauen. Da kommen wir dann später noch dazu. Wo einfach geniessen, was läuft. Die Vorstellung lange, das braucht nicht noch mehr. Und trotzdem, bei uns ist es halt so, dass die Emotionen, also das Gefühl, wie du sagst, ist eigentlich das Gleiche. Ja, es tönt einfach besser, es tönt schleuer. Dann bediene ich mich dem gern, wenn es dann sein muss. Dass man einfach etwas auf das Eis wirft, das finde ich auch furchtbar. Weil es jedes Mal wieder Unterbrüche gibt und musst das Eis reinigen, je nachdem, ich habe das erlebt selber auf dem Eis, etwas, was sie nicht sehen. Wenn du da drüber fährst, wenn auch nicht umgehst, ist die Kufen im Eimer. Das heisst, musst du dich nachher nachschleifen, furchtbar mühsam, es kann auch gefährlich sein. Zum Beispiel auf eine Münze fährst, dann verschnetzelt es dich dann, wenn es nicht erwartet. Kann blöd ausgehen. Nebst allem anderen. Gut, die Gefahr steht bei Flaschen, nicht, die siehst gut.
Die Plastikflaschen. Ziemlich gut.
Außer wirst du getroffen. Ja. Außer wirst du direkt getroffen.
Ja.
Das ist dann nicht gut.
Ich weiss nicht, wie näher die Schiedsrichter waren, die Flaschen geworfen sind.
Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Fußball-Schiedsrichter, wo war das? Bielefeld.
Bochum.
Ein Becher am Kopf. Ein Fußball-Schiedsrichter, der einen leeren Becher in den Kopf kriegt, behauptet nachher,
ja gut, das ist
er hätte ein Schleudertrauma. Also musst du dir vorstellen, wenn jetzt der Schiedsrichter Stricker, ich will jetzt gar nicht sagen, dass mir die Vorstellung, dass mir das amüsiert, mir vorzustellen, wenn er von einer vollen Wasserflasche, gut, also. Nein, aber wenn er jetzt einen getroffen hätte mit dieser Flasche, dann müsstest du ja sagen, dann wäre es ganz anders rausgekommen.
Das ist eine Tätlichkeit dann, oder? Ja. Was ist das? Gilt das für Trainer auch denn in diesem Jargon? Ich weiss es
nicht. Ja gut, der Fachbegriff ist dann Abuse von Official, das ist ja alles anglifiziert mittlerweile. Das Regelbuch gibt es nicht mehr auf Deutsch, das musst du auf Englisch lesen. Warum weiß kein Mensch? Weil es einfach modern ist.
Dass es einfach überall gleich heisst.
Weil die Amerikaner nicht Deutsch reden, und selbstverständlich.
Der Verband hat sie dann gleich übersetzt wieder, oder? Glaub so für sich.
Ja.
Ja. Aber gut. Im Endeffekt...
Ja.
Die Frage ist, was kommt jetzt? Es kommt ein Bus, die wird wahrscheinlich irgendwie ein paar tausend Franken sein. Also wir nehmen am Dienstag Mittag auf, wahrscheinlich weiss man schon, wenn wir erscheinen, wie hoch sie ist, weil eben am Dienstag Abend wird wieder gespielt. Idealerweise weiss man es dann schon, wenn eine Sperre wird kommen, müsste man das wahrscheinlich jetzt schon wissen. In meiner Meinung nach auch zu hoch gegriffen, abgesehen davon Sperre. Ist jetzt nicht so, aber jetzt müsstest du mich korrigieren, wenn ich falsch liege, dass der Wohl, wenn sonst als Werfer von Gegenständen bis jetzt aufgefallen wäre. Ich finde das eine, sich lautstark echauffieren, das ist das eine. Finde ich, das gehört bis zu einem gewissen Grad dazu. Ist auch nicht immer furchtbar elegant, kann man sich meinetwegen auch sehr gut streiten darüber. Aber am Schluss, ist es dann schon ein qualitativer Unterschied, ob ich irgendwelche Gegenstände aufs Ei, eben, das ist Chris McSorley, ist der Letzte gewesen, der dann so Sachen gemacht hat, wie das Bandentürli irgendwie, hin und her klöpfen, oder sich sonst irgendwelche komischen Duelle mit Schiedsrichter leisten. Also aus meiner Sicht völlig unnötig und ich...
Gut, nicht ganz der Letzte gewesen, der Allerletzte ist, der Trainer von deinem EHC Olten gewesen, der Lars Leuenberger, der sogar gesperrt worden ist für, Fuse auf einem Abuse of an Official.
Da bin ich nicht neutral. So
ja, das ist heftiger verbaler Missbruch gewesen. Also, der hat die Schiedsrichter attackiert. Das war keine Tätlichkeit gewesen, aber so heftig, dass er gesperrt worden ist sogar. Jetzt könnte man wenn man will, könnte man das vergleichen, ja, aber es ist doch schlimmer, wenn du Flaschen wirfst. Sie nehmen nicht an, was völlig irrsinnig ist, dass er die Flasche in Richtung von der Schiedsrichter geworfen hat, sondern aus Protest einfach auf die Eis. Ja, ist mir eigentlich gleich, muss ich sagen, was er damit bezweckt hat. Wichtig ist, dass er niemanden getroffen hat und dass es Spass macht, bei so etwas zuzuschauen. Doch, wir nehmen halt alles unhuren ernst mittlerweile. Wir dürfen nichts mehr. Das geht doch nicht, heisst es immer.
Ja, das geht auch nicht.
Es geht nichts das geht mehr heutzutage.
Es geht viel. Es geht mehr denn je, aber das geht halt nicht.
Ja, wenn ich der Volvo wäre, würde ich sagen, ich habe mich anstecken lassen von den Zuschauern. Die schmeißen nicht die ganze Zeit irgendetwas auf die Eis. Gestern, wir nehmen am Dienstag auf, und du hast gesagt, das ist ein Kloten. Das gewinnen wir wieder. Da freue ich mich also nicht drauf, sollte der HC Kloten aufsteigen.
Nein, Alter steigt ja auf.
Ja, gut. Aber das permanente Gejammer dort ist fast am schlimmsten zu kloten. Also, wenn einer umgeht, hey, hey, und dann beschimpfen sie sich Hockey-Fans, obwohl sie eigentlich müssten wissen, dass beim Hockey einmal einer umgeht, wenn er attackiert wird, aber das wird nicht akzeptiert. Und dort sind Gegenstände geflogen, nachdem das Goal annulliert oder nicht gegeben worden ist, wegen Goalie-Behinderung, Pfeif-Konzert. Und dann müssen sie warten, eine Pause lang. Kommen zurück, schiessen zu Goal, ist alles wieder gut gewesen.
Mhm. Das sind aber die Emotionen, die du gesehen
hast. Es wird ja immer Zeug auf die Eis. Also die, die selber schon etwas auf die Eis geworfen haben, und dann kann man die ja ausschliessen, wie du gesagt
das
hast.
Das stimmt, ja.
Die dürfen gar nichts sagen. Also selbstverständlich dürfen sie etwas sagen, aber ich finde, die haben jetzt recht, um den Wohlwollen zu verurteilen. Weil er auch etwas auf die Eis geworfen hat, wo man noch einfacher wieder vom Eis wegbringt, nämlich eine riesen Wasserflasche. Also irgendwelche Münzen oder Feuerzeuge oder so ein Perfidszeug, das kann rumliegen.
Mm.
Ja.
Ja.
Gut. Er wird einen Buss kriegen.
Gut.
Und die Leute können sich weiter aufregen.
Was hat es sportlich für Konsequenzen? Du hast vorhin angedeutet, es könnte auch kalkuliert sein.
Dass man versucht, irgendwo einen Trend zu brechen mit so einer Aktion, wie er es gemacht hat, mit der Goalie-Kritik, mehr oder weniger, in der Serie gegen Rapperswil. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, meistens, wenn irgendetwas passiert in der Playoff-Serie, wo auf eine Wende, wirken oder das Momentum, wo die Zeiten wechseln, dann ist es etwas, was man im Nachhinein gar nicht definieren kann, sondern irgendein Ereignis, wie ein Goal, das einfach passiert, vielleicht ein Weitschuss, den niemand erwartet hat. Irgendetwas kann alles sein. Dass man es provoziert, bewusst, müsste man komische Sachen zu und her gehen. Ich glaube einfach, Zug ist so gut, dass man die fast nicht kann aus dem Konzept bringen. Nicht mit Flaschenwürfen, nicht mit Goalie-Wechsel oder so irgendetwas. Die sind einfach tatsächlich gut. Also die Qualität dort in der Mannschaft, im Trainerstab, was die auf dem Eis zeigen, ich glaube nicht, dass du etwas ändern kannst. Das würde mich überraschen, aber als Trainer musst du ja alles versuchen. Und dann finde ich Stilmittel innerhalb vom Regelwerk oder knapp drüber. Ja.
Flaschen. Die Frage ist, was hast du noch für Steigerungsmöglichkeiten? Was kannst du als nächstes?
Es gibt werfen. Lustige Videos auf YouTube, wo Trainer austicken, sämtliche Stöcke.
Das ist ein Klassiker, also ein Stock-Rack, wo man dann einfach irgendwie ausleert auf das Feld.
Und dann noch einmal ist ein Abfallkübel noch hin und her geflogen, Isolierbandrollen, alles Mögliche.
Mhm.
Ich finde, dann ist es auch nicht mehr lustig. Also wie muss ich sagen, eine Flasche hat mir gelangt beim Volo. Wäre irgendwie noch cooler gewesen, einfach eine Flasche und nachher wieder völlig beruhigt dort stehen und du, als ob nichts gewesen wäre.
Sagen, nein, bin ich die gewesen. Der andere war oben dran gewesen.
Zeigt auf den Ding, wie heisst
der? Der Jürgen Jönsson.
Man hat da nichts, ich gar nicht mitgesagt,
was gegangen ist. Was will der Mann eigentlich?
Dann muss der raus.
Gut, ja. Haben wir das besprochen. Apropos Playoffs.
Gutes Stichwort.
Ja, Fußball. Im Schutten redet man seit einer Woche. Wir haben letzten Dienstag auch schon aufgenommen. Und während wir aufgenommen haben, hat die Swiss Football League entschieden hat man es wahrscheinlich vorher, aber rausgelassen hat man die Medienmitteilung oder die Kommunikation, dass man darüber nachdenkt, eine Art Playoff-Modus einzuführen im Schweizer Fußball für die Zukunft. Das ist ein Vorschlag vom Komitee von der Swiss Football League, wo doch der ein oder andere namhafte Vertreter aus den Clubs drin hockt. Und jetzt gibt es doch, sag jetzt mal, einigermaßen hitzige Diskussion zwischen Playoff-Befürworter und den Leuten, die sagen, Playoffs spinnen dir eigentlich. Brauchen wir nicht. Ist doch unser Fußball, der ist schon gut so, wie er ist. Wo stehst du?
Auf der Seite von der Traditionalisten. Puristen. Ich finde es keine gute Idee. Ich finde, ja, Playoff funktioniert eigentlich überall, wo es gemacht wird, aber Fußball ist schon die andere Sportart. Ich finde im Fußball die Rangliste, wo, ja, wo du jederzeit kannst daran orientieren, finde ich okay dort, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mir es auch nicht vorstellen, wie das soll funktionieren. Das Format im Fußball, was wird denn da mehrere Mal pro Woche gegeneinander gespielt?
Wenn wir es genau aufdröseln, wie es denkt ist.
Wenn es in kurzen,
also
sinnstiftenden
Worten. Das ist gar nicht so kompliziert. Also die erste Idee, und da sind sich glaube ich alle einig, oder die grosse Mehrheit der Clubs, man will auf 12 aufstocken. Von 10 auf 12 in der Superliga. Also mehr Clubs in der Superliga. Weil, das sagt zum Beispiel der Angelo Canepa, der Präsident vom FC Zürich, Abstiegsgefahr im Moment zu hoch, wenn man einer von 10 Clubs ist, 2 können potenziell absteigen mit der Barrage. Also ein Fünftel von der Liga muss möglicherweise runter. Das ist ein gewisses Risiko. Das könnte man natürlich entgegnen, ist auch schließlich Sport. Aber egal. Dann
aber
hat man aufgestockt. Dann würden die 12 Mannschaften im Herbst je 2-mal gegeneinander spielen. Daheim auswärts, macht 22 Spiele für die 12 Teams. Und dann wird die Tabelle halbiert. Dann hat man die oberen 6 Plätze.
Du hast gesagt, in einfachen Worten.
Es ist einfach.
Du hast mich schon verloren.
Wirklich?
Ja. Wo? Das will ich schon nicht mehr wissen. Das,
ja gut, aber du musst es wissen.
Tabelle wird halbiert.
Ja, dann macht man eine Gruppe aus den besten 6 und aus den schlechten 6.
Aha.
In der Mitte halbiert, die spielen jeweils noch einmal zweimal gegeneinander.
Mhm.
Also 5 Matches daheim, 5 Matches auswärts, gibt nochmal 10 Matches zusätzlich. Für jeden. Dann haben alle 32 Spiele. Dann wird die Tabelle wieder zusammengefügt.
Und dann?
Und dann kommen die ominösen Playoffs, wo jetzt darüber diskutiert wird. Ganz vorne ist es einfach. Dort sollen der Meister ausgespielt werden in einem Finale, wo noch nicht klar ist, wie viele Match das haben soll.
Wie beim Snooker am besten, Best of 17.
Ah, das wäre so interessant. Zwischen dem ersten und dem zweiten gibt es ein Finalspiel. Oder mehrere Finalspiele. Und die Playoffs erstrecken sich nachher, die gehen um Platz 3. Wo im Moment der letzte zum für europäischen Wettbewerb berechtigende Platz ist. In Zukunft könnte es wieder 4 sein. Fange so an, dass der dritte gegen 10 spielt, der vierte gegen 9, der fünfte gegen 8 etc. Und dann geht es in einer Art Halbfinale und Finale um die letzten, um den letzten oder um die letzten Plätze im Europacup. Das ist die Idee.
Mhm.
Ja. Was man sich davon verspricht, mehr Spannung. Weil im Moment, wir haben es vorhin nachgezählt, von Hand nachgerechnet. Der FC Zürich hat 11 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Basel. Hinten ist es jetzt auch nicht so packend, muss man sagen. Es ist nicht das erste Mal, sondern irgendwie das 6. oder 7. Mal in Folge, wo der Meister sehr früh wird feststehen. Gefühlt ist es seit 15 Jahren so, was selbstverständlich nicht korrekt ist. Der eine oder andere engen Meister haben wir schon gehabt. Ja, und jetzt wollen wir ein bisschen Spannung reinbringen. Und das ist auch wieder nicht recht. Da wird gekühlt, ja, gesehen bei uns auf der Homepage, hat man abstimmen können, haben fast 20.000 Leute abgestimmt, 56% gegen Neumodus, ich glaube etwa 30 oder ein bisschen mehr als 30 dafür und der Rest sagt, ist mir eigentlich gleich. Ich verstehe es nicht ganz. Was hat man zu verlieren?
Ich weiß es nicht.
Was kann schon schiefgehen, wenn man
ja,
etwas Neues versucht?
Was macht Premier League? Machen die das auch?
Nein.
Gut. Also, wieso orientiert man sich nicht
der Premier League
an der Besten? Aber die haben Spannung dort. Es wird nicht jedes Jahr der gleiche Meister. Nur fast.
Warum ist das so?
Weil ein Haufen Mannschaften auf ähnlichem Level sind. Mhm. Ich kann mich erinnern, Premier League wahrscheinlich auch die letzte Meisterschaft ist, wo irgendwie erwähnenswert ist, wo es eine richtige Überraschung gegeben hat.
Leicester.
A la Kaiserslautern einmal in der Bundesliga als Aufsteiger direkt Meister geworden ist. Ist so eigentlich nicht mehr möglich. Was ein bisschen schade ist.
Sehr.
Es wäre schöner, wenn eigentlich alle oder ein grosser Teil der Teilnehmer die Möglichkeit hätten, zum Meister zu werden.
Mhm.
Ich, ich würde es im Fußball anders machen. Und zu versuchen, ich weiss, es ist eine Illusion, über Finanzausgleich alle irgendwo in eine ähnliche Lage zu bringen, wenn das irgendwie möglich ist. Aber das ist nicht möglich, weil wir halt in unseren Liga keine Kooperation haben, wie es in Nordamerika der Fall ist, das heißt mit Gesamtarbeitsverträgen, wo man das also so kann regeln kann, dass es wirklich Sinn macht. Ich meine, die Premier League hat die Regelung mit Fallschirm auch noch, wer absteigt, noch wirklich einen Haufen Geld kriegt, dass er nicht gerade total abstürzt, wo irgendwie fast ein sozialromantisches System ist, wo man, wo man sich ein bisschen... Ja gut, aber es ist immerhin so, dass die, die weniger haben, mehr kriegen.
Ja,
außer die, weil man halt sagt, die, die eh im internationalen Geschäft sind, die verdienen noch so zusätzlich noch so viel dazu, dass es fast keinen Sinn mehr macht. Das droht eigentlich in all den Ligen, die wirklich international regelmäßig dabei sind, dass die, die dort mitspielen, die entfernen sich so weit von der Basis, dass dann die heimischen Meisterschaften eigentlich mehr oder weniger schon entschieden sind, bevor sie anfangen. In England hast du mindestens noch die Frage, ist es dann Man City, ist es Liverpool, phasenweise Chelsea,
Arsenal in einer Wirtschaftskraft eine Chance haben.
Ja, Arsenal müsste eigentlich auch wieder mal zurückkommen. Dann hast du noch Tottenham von der Grossen, mehr oder weniger ab und zu mal einen kleineren.
Jetzt wird Newcastle dazukommen.
Tammers, gut, ja, Newcastle, aber die einen Haufen Geld allein, die müssen zuerst einmal noch
logisch, aber
man Leute die haben, die sich dann
müssen machen. Nein, aber das
ist in die Nähe bringen.
Das ist doch aber das Problem, dass man am Schluss ist das Wettrüsten, wer hat den besten Oligarch?
Ja.
Oder das beste Finanzierungsmodell.
Ich meine, das sind alles Clubs, die
richtig... Ja. Jetzt ist es im Moment City mit den Leuten aus Abu Dhabi, eben jetzt kommen die Saudis, es gibt ein paar Amerikaner, die bei Manchester United und bei Liverpool drin sind.
Ja.
Also, irgendwann mit ihren...
Gut, jetzt haben wir aber...
das wirklich das Vorbild kann sein.
Also, die Lösung hat wahrscheinlich niemand, sonst würde man es so machen. Also, am spannendsten ist es, glaube ich, in England, oder? Wenn man von der grossen Liga redet. Was in Belgien passiert zum Beispiel, muss ich sagen, ja, ist mir wurscht. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es irgendwo ein System, das funktioniert. Wird schon irgendwo Playoff gespielt im Fußball? Wahrscheinlich in Österreich.
Österreich hat
man das ist ein Versuchsgelände, wo man gerne mal Sachen ausprobiert.
Gewisse Sachen versucht. In Belgien gibt es auch
sagt, noch Playoffs. Wenn
in Holland wird um Europa Cup
Playoffs. Wenn in Österreich etwas schief geht, ist es auch nicht so schlimm. Das hat mir das Testgelände.
Das sagst jetzt du. Das finde ich unseren österreichischen Freunden gegenüber sehr unsachlich.
Absolut.
Nein, so also...
Die haben den Schneckel Prohaska. Und die Österreicher, muss ich sagen, dort bewundere ich sie dafür. Ja. Bin ich neidisch. Sie haben den Josef Hader, Kabarettist und Schauspieler, der sehr, sehr unterhaltsam und geistreich ist. Ja. Haben wir leider nicht.
Wir haben den Peach Weber.
Eben. Zurück zum Fußball. Nein, jetzt müssen wir Nägel mit Köpfen machen. Ja. Playoff, ich finde es nicht gut im Fußball. Ich finde es überall gut, es funktioniert überall, aber es braucht gewisse Tradition auch. Und natürlich, wenn du neu anfängst, hast du die noch nicht.
Logisch.
Ich finde aber im Fußball ist die Tabelle halt ein Fixpunkt. Das gehört dazu. Wenn du die Ungewissheit hast, nur Frage, wenn du die Tabelle halbierst nachher, dann spielen die oben und die unten.
Ja.
Dann fügst du sie wieder zusammen. Also dann wird es nachher wieder ausgerechnet.
Nein, das ist nachher der siebte. Also der, vom unteren Teil, kann maximal als siebte gesetzt werden.
Ja, der hat aber nachher mehr Punkte als der fünfte.
Ja, möglicherweise.
Das ist doch absurd.
Nein, das ist nicht absurd.
Doch.
Das ist einfach dann das Modell. Aber der, also der Punkt, absurd ist ein im Moment, dass man in eine Meisterschaft reingeht, wo man weiss, dass 7 von 10 Mannschaften nicht können Meister werden.
Ja gut, aber nachher hast du 2, die um den Titel spielen, die sind fixiert, das sind dann auch immer wieder die gleichen. Wenn schon, musst du es...
Ist nicht sicher. Dann wieso soll das so sein?
Nein, weil es also, in der Vergangenheit immer so war, dann hast du entweder Basel oder IB dort, dann ist der Finale immer Basel-IB, ja, dann sagen die anderen...
Das ist ein aber, also,
ja, aber nein, dann, muss ja lachen. Wenn schon machst du erst gegen 8, dann muss halt Basel, wenn Basel wieder gut, mal dominant ist, gegen Servette spielen zum Beispiel, eine Best-of-Seven-Serie in... 10 Tage, das würde ich lustig finden. Das wird Jammer, möchte ich dann hören. Englische Woche, da sind sie schon am Bibern und am Jammern. 2 Matchen in 10 Tagen, dann sind sie schon überlastet.
Das könnte schwierig werden. Nein, ich glaube, 2 Matchen, was sind es denn? 3 Tage, das ist eine englische Woche, oder? Also,
2 Matchen pro Woche, Sonntag, das ist eine englische
Sonntag,
Woche.
Sonntag, Mittwoch, Sonntag. Nein, aber jetzt zum nochmal ein bisschen
ernsthaft werden.
selbstverständlich müsste man darüber nachdenken. Und ich muss immer ein bisschen lachen, wenn die sagen, Schnapsidee und unfair. Also unfair ist es.
Unfair finde ich es auch nicht.
Unfair sind Playoffs sicher nicht.
Nein.
Also wieso sollen Playoffs unfair sein? Du musst ja gegeneinander spielen. Du bringst im Gegenteil, du bringst wieder eine kompetitive Balance rein, weil es möglich ist, tatsächlich für jemanden, der wahrscheinlich auch finanziell kleinere Möglichkeiten hat, etwas zu erreichen, vielleicht sogar den Europa Cup zu erreichen. Man sagt ja, im Europa Cup ist nachher dort, wo du das Geld kannst holen kannst, um die Club möglicherweise besser aufzusteuern für die Zukunft. Also solange wir nicht den Salary Cap haben im Fußball, muss man kennen kommen mit unfair. Es ist von Anfang an unfair. Es ist einfach anders unfair. Jetzt ist es so ausbalanciert für die, die Kohle haben. Die werden in 90% der Fälle wissen, die, wo sie landen, die kein Geld haben, auch. Und der Rest, ja, ist irgendwo wahrscheinlich statistische Unschärfe. Gibt es einmal einen Ausreißer, so wie im Moment der FCZ, der einen guten Job macht, die anderen schwächeln. Schön, ist gut. Gibt es mal einen anderen Meister, gleich ist das Meisterrennen wieder furchtbar langweilig. Wieso nicht den FCZ jetzt testen, am Schluss von der Saison, über einen würdigen Meister ist, indem er nämlich sich noch einmal in zwei oder drei Matches gegen die möglicherweise zweitbeste Mannschaft von der Liga muss durchsetzen. Natürlich ist so ein Meister würdig. Also dort fehlt mir irgendwie nachher so ein bisschen, ich weiss nicht, ob es Fantasie ist. Ich glaube, man ist einfach so konservativ im Fußball. Erinnert mich ein bisschen an die Einführung vom Videobeweis, wo man auch gesagt hat, ja, das machen wir jetzt. Irgendwie sich Mühe gegeben hat, möglichst nicht zu schauen, was die anderen Sportarten machen, die schon wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt haben mit dem Versuch, Video-Review zu machen und nachher alle Fehler nochmal gemacht hat, bis heute nicht in den Griff bekommen hat, das irgendwie vernünftig aufzusetzen, dass es die Leute verstehen, wie es funktioniert. In den meisten anderen Sportarten kommt man mehr oder weniger draus. Sogar Kloten im Eishockey haben. Meistens kommen sie nachher wieder, warum Video-Review so ist, wie es kommt. Also dort, weiss ich nicht, ist der Fußball irgendwo auch, vielleicht ist er zu erfolgreich und darum so träge und weiss ich nicht, getraut man sich nie etwas Neues. Aber als Schweizer Liga, wo irgendwie Nummer, je nach Jahr, 13 bis 18 ist von Europa, macht doch mal etwas.
Ja, macht doch mal etwas.
Macht doch mal
etwas. Ja, einfach kein Playoff.
Gut, das gehen wir bitte weiter.
Schaffen doch die Schwalben ab, zum Beispiel. Das wäre mal ein Versuch.
Idee. Absolut. Aber das Schwalbe, kann man im Hockey auch machen.
Schwalben ab, dort versucht man es wenigstens.
Ja, gut.
Es wird aber schwierig.
Mehr oder weniger Erfolg. Apropos Fußball und genau. Zweifelhafte Entwicklungen. Am Wochenende war Berliner Derby in der Bundesliga.
Urs Fischer mit seiner Union.
Erfolgreich.
Im Olympiastadion auswärts 4-1 gewonnen.
Gegen die Hertha.
Während dem ganzen Spiel hat man Haufen bengalische Feuer gesehen, wenn man denen so sagen will. Büros, Fackeln, weiß ich was noch. Rauchwerfer, Nebelgranaten, alles Mögliche.
Nach dem Wasserwerfer Wohlwend kommen jetzt noch die Rauchwerfer.
Was bemerkenswert war, ist, nach Spielschluss haben die Hertha-Spieler müssen, ich frage mich immer, müssen, wer zwingt die dazu, haben müssen zu den Fans, die dann natürlich entrüstet waren. Und einige Ultras haben nachher, die Spieler von Hertha, einige Spieler, dazu gezwungen, das Liebli abzuziehen. Und ich habe ganz erstaunt zugeschaut, ich bin gar nicht rausgekommen, was das soll. Und dann habe ich dann gemerkt, dass die Ultras quasi bestimmt haben, ihr seid nicht würdig, das Liebli zu tragen. Wenn ich mich dann gefragt habe, gut, ja, das ist die Sicht von einem Ultra, aber wer ist denn der eigentlich? Also, das ist eine Selbstüberschätzung, eine Selbstüberhöhung von den Leuten, die meistens nicht den Eindruck erwecken, dass sie sich besonders für das Spiel interessieren. Da hat es einzelne, die sich umdrehen, wo dann, die heißen, glaube ich, Kapos, die geben den Takt vor, für die ganze Veranstaltung dort, Choreos. Und da frage ich mich immer, ist denn dann eigentlich der Fußball wichtig? Weil sie schauen nicht zu, sie sind mit sich selber beschäftigt, veranstalten ihre Choreos und so weiter. Eigentlich ist ja der Fußball, das, was auf dem Platz passiert, das ist die Hauptveranstaltung. Alles andere ist Pause, mehr das nicht.
Das kann man so sehen.
Finde ich, ja. Und die haben aber in ihrer Selbstüberschätzung das Gefühl, sie sind wichtiger als der Sport offensichtlich und sie sind auch in einer Position, darüber zu bestimmen, wer nun wirklich würdig ist, so ein Liebli. Also ich würde als Spieler niemals ein Liebli abziehen für so einen.
Nein, ist lächerlich.
Absolut lächerlich.
Da sind wir uns einig. Also es ist eine Anmassung und eine Frechheit. Es haben ja nicht alle Hertha-Spieler gemacht, abgesehen von, glaube ich, 5 oder 6. Irrtum vorbehalten, haben ihr ein Liebchen dann hergegeben, was wahrscheinlich je nach Situation, wo man dort gerade steckt in dieser Kurve, vielleicht keine schlechte Idee ist, um einfach heil rauszukommen aus dem Schlamassel, weil, ja.
Warum? Was macht er? Dort ist noch einer neben so dem Spieler gestanden, quasi auf, nicht auf dem Spielfeld, aber dort auf dieser Tartanbahn, wo du ja im Olympiastadion hast. Was macht der dort?
Der hat es auch, also offenbar, ist im Nachgang bekannt worden, ist das einer von denen gewesen, der für den Abbau zuständig war. Also
irgendwie Abbau? Von
den, wahrscheinlich Fan-Utensilien, wo man dann aufhängt. Ich weiss nicht, ob man ein Kapo-Podest muss wegräumen. Da bin ich zu wenig tief in der architektonischen, logistischen Thematik drin vom Olympiastadion. Aber offenbar sind die in den Innenraum gelangt sind, sie für einen Abbau zuständig sind. Ich glaube, der Freddy Bobic, so der starke Mann im Sport bei der Hertha, wo übrigens gesagt hat, er hat das Liebli nie abgezogen als Spieler.
Ja, hoffentlich
nicht. Also es ist ja, es hat so eine Symbolik, logischerweise, oder? Also eben, die gehören nicht dazu. Ich glaube, es ist einfach auch masslos blöd. Also wenn man, also dass man sich aufregt über die Leistung von einer Mannschaft, das ist ja irgendwie logisch, oder? Das gehört auch dazu. Das ist Teil von diesen, Achtung schon wieder, Emotionen, wo man ja schließlich will im Sport. Das ist irgendwie das Risiko, wo man eingeht, wenn man ein Billett kauft und ins Stadion geht. Weil sonst kann man, also im Theater ist super, dort weisst du ziemlich genau, wie es ausgeht, wenn die Einlese ist. Gibt es eigentlich keine Überraschungen. Dann kann höchstens irgendein Regisseur noch finden, wenn man sie jetzt Avantgarde und dann sind alle nackt oder so, oder tragen.
Schlingensief.
Irgendwie, ja, keine Ahnung, es wird mit Körperflüssigkeiten geworfen. Alles schon da gewesen. Zu dem Mittel muss dann ins Theater greifen. Das muss der Sport zum Glück nicht, weil dort ist der Witz, dass man nicht weiss, wie es rauskommt. Mit dem muss man können umgehen. Eigentlich müsste man auch erwarten, dass das gerade jetzt eine Fangruppierung, die ja logischerweise dann regelmässig im Stadion ist, weiss, was sie ungefähr erwartet. Ob man jetzt so schlau unterwegs ist, wenn man sagt, ja, es wäre gut, wenn wir nicht absteigen, wenn man gleichzeitig die Leute, die dafür sorgen, dass man nicht absteigt auf dem Platz, die Spieler, beschimpft, bepöbelt, einschüchtert. Also es sind ja Methoden irgendwie ja, aus einer Zeit. Also ja, Angst als Motivator, weiss man eigentlich auch, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Also es ist
auf ja, gut, so vielen ist Ebenen einzige, falsch. Das einzige Stilmittel, was die Leute haben, ist Bedrohung. Hat man auch gesehen vor noch nicht allzu langer Zeit beim FC Schalke 04, wo Fan richtige Hetzjagden veranstaltet haben auf die Spieler, wo ich dann einfach sagen würde, Gott, geh ich woanders hin. Und als neuer Spieler, nein, würde ich dann sagen, sicher nicht zu dem Club. Also der Schaden, den man da anrichtet, der ist beträchtlich, weil das ist auch kein gutes Signal. Abgesehen davon, dass man im Abstiegskampf eigentlich eher die Unterstützung braucht. Natürlich bist du frustriert als Fan, aber das ist ein Teil vom Business, wie du sagst. Da im Sport habe ich tatsächlich keine Erfolgsgarantie, wenn ich ein Billett kaufe. Aber wenn die Leute das meinen, das Problem mit den Ultras ist, dass dort, wo du auf die angewiesen bist, läuft etwas schief. Wie in der Schweiz auch, da sagt man, man kriegt die nicht aus dem Stadion. Das ist Quatsch, die kriegst du locker raus. Ja gut,
also,
die kriegst du locker raus. In Deutschland sind sie auch darauf angewiesen. Das Olympiastadion ist meistens leer. Also, das ist jetzt über 70'000 Zuschauer, Berliner Stadtderby. Aber oft ist bei Hertha nicht ausverkauft. Das kann man sicher sein. In England haben sie die Leute rausgekauft. Das ist klar, Ticketpreise erhöht, Regeln massiv verschärft, verfolgt, ewige Stadionverbot. Der einzige Weg, wo die kannst du zur Raison bringen. Wenn sich die nicht benennen, ich meine, derige Aktionen, da fragst du dich eigentlich, was ist bei denen los? Wieso ist das möglich? Rauswerfen, aus dem Stadion entfernen. Bei uns sind dort im letzten Grund zum Beispiel lange Zeit, ich meine, jetzt, wo der FCZ wieder erfolgreich ist, kommen die Zuschauer zurück. Aber lange Zeit ist die Kurve, sind die einzigen Zuschauer gewesen dort drin. Mehr oder weniger. Und dann sagt der Präsident, ja, die brauchen wir. Ja, das ist das eigentliche Problem. Wenn du auf die angewiesen bist, dann gibst du denen so viel Macht, dass sie das Gefühl kriegen, sie können Clubpolitik mitbestimmen. Was ein völliger Irrglauben ist.
Ich finde, es ist relativ kompliziert, oder? Also Ultra ist ja dann auch nicht gleich Ultra. Also der Ultra an und für sich ist nicht jemand, der Krawall macht, Rabatz und nur Ärger, sondern sind zum Teil sehr unterschiedliche Szenen, je nach Club, und dann gibt es auch noch irgendwie Abstufungen innerhalb von einer Ultra-Szene selber. Also ich glaube, Ultras können auch eine wichtige Funktion haben, indem sie zum Beispiel, also gerade in Deutschland, mit dafür verantwortlich sind, dass Billettpreise noch einigermaßen erschwinglich sind. Und ich finde, das ist wichtig, weil Fußball, also bei allem Konservativismus, was es dort gibt, am Schluss halt schon noch ein Spiel sein sollte, wo, jetzt wird es pathetisch, für die Leute ist, für die einfachen Leute. Also man sollte, ich finde, es sollte sich können, jemand, der nicht furchtbar gut verdient, ein Billett leisten am Wochenende, um im Stadion können seinem Lieblingsclub zuzuschauen.
Das
ist in England zum Beispiel nicht möglich.
Und dort spielen ja, aber warum nicht?
Rollen,
ja gut, aber in England, Rolle. Man hat gemerkt, wenn sich die nicht disziplinieren lassen, dann muss man andere Mittel ergreifen. Das ist die Bedingung. Auf dem Ticket steht wahrscheinlich im Kleidruck dann auch, du darfst das, das, das und das nicht. Was völlig richtig ist. Du kannst nicht 50'000 Leute in so einem Stadion haben und 5'000 Leute machen, was sie wollen, halten sich nicht an die Regeln, nicht an
das Gesetz. Da sind wir uns ja ein.
Und das passiert leider. In England hätte man es einfach so müssen machen, weil man das Gewaltproblem sonst nicht in den Griff gekriegt hat.
Vielleicht, ja. Aber in England ist ja abgesehen davon die Ultra, also da hat man das Hooligan-Problem gehabt, was normal ein bisschen ein anderes gelagert.
Ja, gut, das gibt eine Schnittmenge.
Eine anders gelagerte Szene ist, ja. Also, dort, ja, tut mich ein bisschen schwer, einfach die Ultraszene an und für sich für schlecht zu befinden.
Das meine ich nicht mit dem. Ich meine die, die so in Erscheinung
treten. Es gibt einfach so eine, dann, ja, dann verstehen wir uns. Es gibt einfach, also, das sind Auswüchse, die, ja, wir sind uns einig seit 10 Minuten, oder? Es ist einfach bizarr. Also, was zum Teufel soll das? Also, offenbar hat man vor ein paar Monaten, ein, zwei Monaten, einen Trainingsbesuch mal gemacht, der scheinbar auch eher bedrohlich war. Also, das sind dann irgendwie Verhältnisse.
Reißt euch am Riemen, hat es geheißen.
Ja,
oder?
Also, was ist denn das? Also, das ist
so ein bisschen lächerlich.
Gut, die Leute finden es wahrscheinlich gut, dass der Felix Magath da ist, weil das ist etwa so das Niveau von der Motivationskunst, die man ihm nachher sagt, oder? Also,
bin ich nicht ganz
wahrscheinlich tue ich ihm Unrecht. Aber das ist so Udo Lattek-Level, irgendwie 20 Jahre lang im Doppelpass, hat er etwa das rausgegeben. Als Devise. Also, ja. Ich glaube, das Ultra-Problem, ich weiß nicht, ob es das Ultra-Problem ist, es ist auch sicher nicht das Problem mit den Ultras. Oder die Ultras, die für ein Problem gesorgt haben. So. Also, ich würde mich da ein bisschen dagegen wehren, weil ich glaube, es gibt tatsächlich, ich glaube, der englische Fußball zum Beispiel würde profitieren, wenn es mehr Stimmen im Stadion gibt, die sich auch einsetzen würden dafür, dass man, ja, ein bisschen, weiss nicht, gewisse soziale Gruppen würde berücksichtigen, die man im Moment das Gefühl hat, hat man nicht nötig. Übrigens haben wir herausgefunden, warum es in England keine Becherwürf gibt. Der Dario hat mir geschrieben, offenbar regelmäßiger Hörer bei uns. Und letzte Woche habe ich es schon erzählt, ist mir jetzt wieder in Sinn gekommen. Er hat gesagt, ich war kürzlich in England gewesen. Das Geheimnis sei, er hat es mindestens so erlebt, irgendwie bei Millwall und im Carabao Cup. Eigentlich müssen den Becher austrinken, bevor sie ihn auf die Tribüne gelassen haben. Du kommst mit dem faulen Becher gar nicht dort hin. Ja, jetzt nicht gut geprüft, ob das immer so ist.
Mag sein, aber ich erinnere mich an das hilfreich, Champions League Spiel. Was war das? Nicht City gegen Atletico Madrid auf jeden Fall. Simeone, das war in Manchester gegen United, wo er nach Spielschluss blitzartig im Gang verschwunden ist. Dort hat es Bierbecher geregnet oben runter. Also, und mit Flüssigkeit drin. Wobei, ein voller Bierbecher über 20 Meter zu werfen, das ist eine Kunst, die niemand herbringt. Das Bier vereist immer dort raus. Am Schluss landet der Bierbecher leer. Und jetzt sind wir bei der Linienperson in Bochum, die behauptet hat, sie ein Schleudertrauma von einem leeren Bierbecher.
Über den kommst du einfach.
Nein, das kaufen wir nicht ab, das ist lächerlich. Also wenn das nicht aus, als leeres Bierbecher am Bieren, das macht jetzt gar nichts.
Ich nehme an, da wird ein medizinisches Gutachten, ein ärztliches Zeugnis müssen vorlegen für die Behauptung.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das schon abgeschlossen ist. Also, Liebling abhalten, da einigen wir uns aber drauf.
Jetzt wechseln wir schnell für einen Moment zurück auf die Strasse. Da geht es nicht um Schrauben, da geht es um Ferrari. Ja. Man hat so geschwärmt von der Formel 1. Spannung. Haben wir uns ein bisschen blenden lassen am Anfang. Muss schnell zusammenfassen. Mittlerweile haben wir, wie viel? Drei
GPs.
Drei Rennen. Es deutet sich ein bisschen an, wenn nichts Verrücktes passiert, dann gewinnt der Ferrari vom vom Leclerc. Und das finde ich auch schon wieder, geht wieder ins gleiche Muster rein. Es ist einfach nicht mehr silbrig, es ist rot, das, was gewinnt. Und Max Verstappen muss Glück haben, erstens mal, dass er den Red Bull hebt. Und dann muss er noch wirklich mit allen Tricks schaffen, dass er an dem Ferrari vorbeikommt. Droht jetzt wirklich die Rot-Dominanz statt die Silbrig-Dominanz. Und wir sind wieder genau im gleichen Fahrwasser. Bringen die das nicht her, dass einmal mehrere Fahrer können Rennen gewinnen?
Es wäre schlecht. Ich glaube, es ist noch früh. Drei Rennen, das ist jetzt nicht so viel. Man hat das neue Reglement, wo man sich jetzt noch ein bisschen daran gewöhnen muss, schauen, was funktioniert. Man hat es da auch schon besprochen. Man geht davon aus, dass von diesen 7-8 Modellen am Schluss, oder Arten, wie man so ein Rennauto bauen kann, mit der neuen Regularie am Schluss vielleicht 2-3 überleben. Es muss möglich sein, dass die ähnlich schnell sind. Im Moment scheint Ferrari etwas richtig zu machen. Red Bull geht dauernd irgendwie etwas schief bei der Benzinpumpe oder was auch immer, ob kein Benzin mehr im Tank ist oder nicht, keine Ahnung. Jetzt am Wochenende ja scheinbar nicht. Da ist irgendwie in der Form noch entflammbare Flüssigkeit
rum. Ja, aber das kann doch nicht sein, Entschuldigung. Also die bringen es fertig. Die bauen Kerre, wo wie Flugzeuge funktionieren im Prinzip. Also Aerodynamik-Genies, halbe Raketentechniker, die da mit einem Werk sind, Sachen, die sie zum Teil selber nicht mehr verstehen. Und dann bringen sie nicht... Da bringen sie es nicht stand, eine einfache Benzinleitung zu bauen.
Erstaunlich.
Also, yeah. Da komme ich nicht raus.
Ich gar nicht. Also aber das der Max Verstappen auch nicht, der schüttelt nur noch den Kopf.
Ja, ja, gut. Also der soll immer noch glücklich sein, dass er dank der Hilfe von Masi Weltmeister geworden ist. Die haben ihm schon ein gutes Auto zur Verfügung gestellt und das machen sie auch weiterhin. Aber ich glaube, die sind so am Limit, dass sie überhaupt mit Ferrari mithalten können, dass sie wahrscheinlich müssen neue Kabel ziehen oder die Benzinleitungen irgendwie frisieren oder irgendetwas. Irgendetwas geht da nicht mit rechten Dingen zu tun. Ich weiß nicht, kann man das überhaupt, eine Benzinleitung frisieren? Ich weiss, früher hat es cool einen gegeben, was ein Töffli hat. Montanari hat der geheissen.
So ein Schau.
Der war laut und der war wieder Blitz. Also der, ich weiß nicht, wie schnell das war. Also niemand hat gewusst, was der gemacht hat. Der hat nur alle ausgelacht.
Ah, ja.
Frisiert, bis zum geht nicht mehr. Vielleicht muss Red Bull den anhören.
Red Bull muss mal mit Montanari reden. Der kann den Verstappen ja. Seinen frisieren.
Aber das, eben, man ist immer gleich weit. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass es früher passiert ist. Und es ist wirklich immer gleich gewesen. Also seit ich mich erinnern kann, ist einfach eine Marke ist immer die beste. Mhm. Dann geht es eine Weile und dann tut man die Regeln ein bisschen ändern oder es passiert irgendetwas, es gibt neue Reifen und dann wechselt das. Aber es ist immer wieder einer der besten.
Sonst müssen wir einfach anfangen.
Schuhmacher, vorher war es McLaren mit dem Häkkinen, der zweimal gewonnen hat, glaube ich. Schuhmacher nachher, Ferrari, geht einmal der Villeneuve zwischendurch, aber den kann man eigentlich, den muss man eigentlich auch nicht beachten. Das ist eine Anekdote gewesen, das war nicht regelmässig gewesen. Dann Red Bull, dann Mercedes mit dem Hybrid-Zeitalter. Dann hat man die Regeln geändert und jetzt ist plötzlich Ferrari vorne.
Sonst muss man dann einfach würfeln, dass die Fahrer erst kurzfristig im entsprechenden Cockpit zugelost werden. So wie beim, was ist das, beim modernen Fünfkampf, wo so in Kritik geraten ist bei den Olympischen Spielen, wo die Rössli erst kurz vorher zugeteilt werden. Dann können wir herausfinden, wer der beste Pilot ist.
In der DT haben sie früher mal mit Gewicht geschafft, also der gewonnen hat, irgendwie müssen Playplatten mitführen im Kofferraum. Das ist ein bisschen rustikal, muss ich sagen.
Kann man aber
wo die sollen die Playplatten rein tun, wenn sie kaum Platz haben, um eine anständige Benzinleitung zu bauen.
Ja, wahrscheinlich
weiß ich nicht.
Oben drauf, dort beim Halo noch.
Nein, es ist einfach, hoffnungslos technokratisch, die Formel 1. Mhm. Also, das wirklich die, natürlich, die Hersteller, das ist ein Wettbewerb, die brüsten sich nachher mit, dass sie das beste Auto bauen und muss gar nicht so eine Rolle spielt werden. Drinnen hockt, hat man fast ein bisschen das Gefühl und gleichzeitig versucht man, die Stars zu verkaufen als die grossen Helden. Ja.
Am Schluss ist eigentlich der Binotto der Grossstar.
Ja, gut. Eigentlich müsste es ja so sein, dass man wirklich nur die gleichen Autos hat. Dann würde die Faszination von der Marke fehlen, die ja wirklich da ist und bei Ferrari halt wirklich am stärksten ist.
Das ist,
glaube ich, auch der Punkt. Das spielt schon mit. Aber man hat es ja jetzt versucht, einen Ausgleich zu schaffen durch die Aerodynamik. Also, dass die Autos an gewissen Stellen nicht mehr dürfen, verändert werden. Und man hat es gleich nicht hergebracht. Die Überlegenheit von Ferrari ist erheblich. Also,
absolut. Ich würde ihm einfach noch ein bisschen Zeit geben, um zu schauen, was zum Beispiel Mercedes jetzt macht. Oder? Die brauchen einen Moment, weil sie sich offensichtlich verrennt haben in die falsche Richtung. Und jetzt das irgendwie müssen fixen. Die sind ja nicht blind an und für sich. Gute Fahrer hätten sie auch.
Ja, Schrauben haben sie auch nicht aufgelesen, weil das würde ich merken, weil sie immer wieder Pneu wechseln.
Hoffentlich, ja. Ja. Ist davon auszugehen. Nein, aber also, was mich wahrscheinlich ein bisschen müder stimmt und warum man sich dem Ganzen Zeit geben, es ist gut, dass einfach Ferrari wieder relevant ist.
Absolut, ja.
Das war einmal nachher gewesen. Ja. Nach langer, langer Leidenszeit.
Und ja, gut, also, ja.
Ja, doch, oder? Also,
ja, Leidenszeit, also.
Ja, der
Sebastian Vettel ist wirklich Konkurrent gewesen von Lewis Hamilton, eine Zeit lang, bis er die Nerven verloren hat. Ich glaube, die Sachskurve in Hockenheim. Ab dem Zeitpunkt hat er die Nerven verloren, wo er auf leicht regennasser Regenbahn rausgerutscht ist.
Aquaplan.
Seither ist er nicht mehr der gleiche. Mm. Habe ich das Gefühl, nein, nicht Aquaplaning. Unvermögen.
Apropos Unvermögen.
Ja.
Das Meisterrennen.
Wir sind zurück auf dem Rasen.
Weg von den Playoffs hin zum Sportlichen tatsächlich. Der FC Zürich, letzte vier Match, 4 Punkte. Das ist jetzt nicht direkt Bilanz von einem Meister. Andere Breitenreiter würde uns entgegenheben, dass man in der Rückrunde schon 7-mal gewonnen hat und das selbstverständlich eine gute Bilanz ist. Gleichzeitig rückt der FCB unaufhaltsam näher. Wieder ein Punkt aufgeholt am Wochenende. Ja. 11 Punkte Differenz. Ja, wird es noch knapp.
Der André Breitenreiter sagt, man müsse nicht 40 Punkte Vorsprung haben, kann gleich noch Meister werden. Stimmt, ich würde es einfach nicht ausreizen. Irgendwann setzt er dann den Effekt ein, dass kalte Füße kriegst und dann wird es schwierig, die Leistung noch auf Rasen zu bringen nachher, wenn du dann vor allem an das denkst. Also die Ruhe, die man hat, die Zuversicht dank dem Vorsprung, sollte man schon konservieren, finde ich. Natürlich kannst du das nicht immer steuern, weil irgendwann ja, hast du dann auch das Gefühl, ja gut, wir sind eh durch. Gut ist, dass die hinten dran auch nicht wirklich vom Fleck kommen. Also die holen meistens einen Punkt oder gar keinen. Am Samstag werden wir es sehen, IB spielt im letzten Grund. Da kommen wir später noch darauf zurück, wenn es um das Resultat geht. Aber ja, die, als Fan grübelst du da ganz sicher drüber nach. Mhm. Oder? Dann denkst du, ja gut, werden sie jetzt noch, laufen sie durch, werden sie noch eingeholt, wird es noch knapp, müssen wir noch zittern, am liebsten willst du das nicht. Oder der Fan denkt das, oder ist auch verständlich und logisch. Von mir aus 30 Punkte Vorsprung, da können wir jetzt schon feiern, wir sind Meister, das ist das Wichtigste. Ob es dann spannend ist oder nicht, das überlegen sich dann alle anderen, aber nicht der, der Meister
wird. Das ist ein Privileg von dem, der Meister wird. Das absolut. Ist auch in Ordnung, solange es keine Playoffs gibt. Sonst müssen wir jetzt gar nicht so jammern, dann müssen wir sagen, ja gut, geht nachher nicht in den Finale.
Nein, dann
wäre auch immer. Bringen werden weit, die hauen wir weg, müsste man dann sagen.
Ja,
und das wäre
wär nicht schlecht. Sagen.
Aber über das reden wir jetzt nicht.
Nein.
Was aus Zürcher Sicht natürlich gibt es jetzt so ein paar Faktoren, wo man sagen, blöd. Also am Wochenende hat man müssen verzichten auf einen Omeragic, wo wir letzte Woche schon darüber geredet haben. Lindrid Kamberi ist eingesprungen. Nicht ganz so sattelfest, wie man sich das, glaube ich, erhofft hat. Dann wird jetzt bekannt, dass der Assan Sissé vermutlich seinen Vertrag nicht verlängert. Immerhin der beste Torschütze vom FCZ. Gerade auch in der Hinrunde, jetzt auch in der letzten Match, eigentlich eine gute Rolle gespielt. Also, ich glaube schon auch, dass das nochmal ein bisschen Unruhe reinbringt in die Gemeinschaft, die so ein bisschen eine Schicksalsgemeinschaft war am Anfang. Also, so ein bisschen eine Mischung aus, also, mit denen hat ja niemand gerechnet. Kein Mensch hat das Gefühl gehabt, die können vorne mitspielen. Ich glaube, auch im FCZ selber hat man nicht müssen annehmen, dass man jetzt, selbst wenn man logischerweise darauf hergeschafft hat, dass man besser wird und dass man sich auch gut verstärkt hat, was man ja dann tatsächlich hat, wie man relativ schnell festgestellt hat. Aber ja, also dass nachher so eine Gruppe dann vielleicht nochmal eher durchgeschüttelt wird davon, dass jetzt äussere Einflüsse kommen, wo ja, darauf herdeuten, dass das alles endlich ist, wer weiß. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt nochmal die eine oder andere Wende kann bringen. Ich glaube nicht, dass sie den ganzen Vorsprung verspielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also am Schluss reden wir noch von 7 Runden, die zu überstehen geht. Und die anderen sind einfach nicht stabil genug.
Sieht so aus, ja. Wenn es anders wäre, wäre es anders.
Ja, dann würden wir es sagen.
Dann hätten sie nicht so viel Punkte Vorsprung.
Dann würden wir es einfach
sagen. Gut, jetzt machen wir einen Schnitt und gehen blitzartigen Endspurt und dort versuchen wir uns wirklich ans Motto zu halten und auch einen Spurt hinzulegen und kein Marathon daraus zu machen. Das können wir aber gut. Wenn wir etwas können, ist das gut. Was ich nicht gut kann, ist irgendwelche Vorsätze einhalten.
Prokrastination,
dort bin ich ein Experte drin.
Einen Punkt zu machen.
Genau.
Anspruch.
Golf, sag mir.
Es ist so, am Wochenende. Tiger Woods hat gespielt und hat gut gespielt. Aber es hat ja noch einen gewonnen. Scottie Scheffler, der fleischgewordene, Sieht aus wie ein 50-Jähriger, ist aber...
25. Ja. Bibelfester Texaner, habe ich besonders gern.
Furchtbar.
Nur Golf spielt zum Gott huldigen. Also ich habe nichts gegen jeden, soll glauben, was er will, abgesehen davon. Mir gleich. Aber wenn ich zuschaue und einer erzählt mir noch einen Mastersieg, nein. Ich habe mich dann gefreut, dass Tiger Woods Viertag hat können durchspielen. Zwar 278 Runden gespielt zum Schluss, aber die Leute sind so begeistert gewesen, dass er rum war. Es hat aber richtig Freude gemacht. Ist doch auch schon etwas. Belinda Bencic gewinnt in Charleston auf wunderbarem Untergrund. In Amerika haben sie die Asche aus dem eben so grau-grünen Belag, wunderschön zum Spielen. Finde ich viel schöner als der rote Sand, den sie bei uns haben. Wo irgendwie, ja gut, das ist jetzt nicht das Thema. Machen wir es kurz. Wann wird sie die Nummer 1?
Nicht gerade morgen, aber das Zeug dazu hat sie. Ich meine, Olympiasiegerin hat ein sehr komplettes Spiel. Wenn sie gut drauf ist, kann sie jede schlagen. Wenn sie das über eine gewisse Zeit herbekommt. Im Moment ist es im Frauentennis nicht so, dass es eine Dominatorin gibt. Kann gut passieren. Jetzt kommt sie zuerst mal, ich glaube, auf Platz 13 für in der Weltrangliste. Eins nach dem anderen. Velo. Paris-Roubaix am Wochenende. Eins von meinen Lieblingsrennen. Paves. Idealerweise noch Regen und Schlamm. Also im letzten Herbst hat es noch ein bisschen mehr Schlamm gegeben als sonst, weil es im Herbst einfach mehr Material auf der Straße hat und wenn das dann noch nass wird, dann wird es richtig lustig. Jetzt haben wir wieder eine klassische Frühlings-Paris-Roubaix-Ausgabe. Wer gönnt?
Slowen. Welcher weiß ich nicht.
Sind wir gespannt.
Pogacar. Wenn der andere heisst, weiß ich nicht.
Roglic, der Skispringer.
Der Roglic.
Primoz Roglic
heisst er. Nein, der ist, glaube ich, der hätte sollen mal gewinnen. Der hätte mal sollen Tour de France gewinnen. Hat es aber nicht geschafft.
Das sind wir noch Pogacar vor,
noch einer, wer hat Mailand Sanremo gewonnen?
Und wie hat er jetzt geheissen?
Ja.
Der andere, der dritte, es gibt einfach zu viel Slowenen in der.
Vielleicht gewinnt ja der King Kung möglicherweise. Oder
ist gut drauf.
Ich weiß nicht, ob der noch oben ist. Meine Helden von früher fahren dort leider nicht mit. Roger de Flaming, Job Suttemelk, wäre lässig.
Matej Mohoric.
Gut, der gewinnt.
Slowen gsi,
wo. Sagen wir,
der Mailand Sanremo gewonnen hat.
Einmal noch schnell Tennis, bitte. Stand. Stan Wawrinka ist in Monte Carlo blitzschnell draus gsi. Wird dann nochmal irgendwie so eingeführt kommen, dass wir uns wieder von den Fernsehgeräten in Achtung bringen.
Was heisst das? Viertelfinale in Grand Slam?
Ja, irgend so etwas, ja.
Glaub nicht. Bauchgefühl, nein. Stan ist. Stan ist ja einfach ein wirklich guter Arbeiter. Sehr seriös. Macht mehr als alle anderen. Das macht wahrscheinlich der Körper einfach irgendwann nicht mit. Wenn ein Roger Federer irgendwie mit seinem Genie seine Karriere kann verlängern kann, dann ist das wahrscheinlich genau das, was ein Stan Wawrinka eher weniger kann. Also darum sehe ich dort eher schwarz. FCZ IB, wir haben es schon mal angeschnitten vorher, die spielen am Samstag 17:30 Uhr. Geht, ja, ich weiss nicht, um alles. Bisherige Meister gegen zukünftig.
Wie geht's aus? 2-2. Standardresultat im Moment.
Ja, IB spielt immer unentschieden. Ich glaube, das Mal verlieren sie wieder, weil die sind wirklich IB schlecht. Ja. Also der FCZ gewinnt 2-0. Oder 2-1. Ich glaube, der Scheich Nias macht noch eins.
Oder der Willi Gnonto.
Ja, der macht aber für den FCZ das
Goal, ja,
würde ich sagen.
Aber das Goal macht er.
Bist du sicher?
Eins von den zwei, die es schiessen, und die anderen auch, und darum jetzt 2-2. Und,
vierfach Goschnitz.
Das mal.
Jetzt wird's unseriös.
Nein, der schiesst 2.
Das so lange.
Eins von diesen 2 für Zürich, okay, und die anderen schiessen auch 2, darum jetzt 2-2.
Okay.
Und das mal, nein, nächstes Mal, das mal noch nicht, weil wir es vergessen haben, bemühen wir uns darum, das nächste Mal dann auch aufzulösen.
Gut.
Dass wir nicht einfach Tipps machen, die nachher im Ungefähren verhallen, sondern dass wir noch irgendetwas dazu sagen. Wir geben uns Mühe. Das ist
eine super Idee.
Ja.
In der Theorie.
2-2 schreiben wir es rein, schön, in unsere
Liste. Ich versuche das da rein zu schreiben, und ich habe was 2-1 tippt.
Und wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir sagen, ja, was sagen wir
ja, denn? Ja, dann sagen wir Entschuldigung.
Wir versuchen es nachher. Wie der Lateiner beim Asterix, wo jemand auf der Planke schwimmt, wenn es das Boot versenkt worden ist, was sagt, Sieg dran, seit Gloria Mundi oder irgend so etwas.
Ja. Wir haben heute festgestellt, wie die 4 Dalton-Brüder heissen. Ich glaube, da bist du noch nicht im Büro gewesen. Jack. Oh, Scheiße, das habe ich schon wieder vergessen. Jim, Jack, Averill und der Letzte. Der Letzte ist der Knackpunkt Dalton.
Der Averill ist der Grösste,
oder? Das ist der Dumm, gross, genau. Der Lang, wo ein bisschen...
Ja, der Joe.
Joe?
Der Klee ist der Joe, nicht?
Ist das
der
so?
Giftzwerg.
Also, das ist der Gescheid, oder?
Ja, der, gut. Also was heisst Gescheid? Die landen die ganze Zeit im Knast. Der so gescheit sind sie nicht.
Joe, Jack, William und Averill.
Ja.
Die, genau, der Joe ist der Klee vorne und der William und der Jack sind die zwei in der Mitte, wo auch nicht wirklich auseinanderzuhalten sind, glaube ich, außer was die Grösse angeht. Haben sie eine identische Eigenschaft. Und der Averill ist ein bisschen langsam im Umzug. Ja. Mit diesen Worten
verabschieden wir uns.
Wir gehen jetzt.
Ja.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Bis nächste Woche.
Ade. Ade.